Herzlich willkommen hier bei einer weiteren Sonderepisode von Octagon, dem MMA-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir, und zwar Dennis Haji Abdurrahmanoglu von GMC. Dennis, stell dich einmal vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Dennis Haji Abdurrahmanoglu. Ich bin Gründer des German MMA Championships. Mit meinem Partner Özan Altintas zusammen haben wir 2009 die GMC gegründet und sind auf dem besten Weg, GMC salonfähig zu machen, und freue mich, hier bei euch zu sein.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, und die Frage, die sich mir persönlich als erstes gestellt hat: Wie ist GMC entstanden?
GMC ist eigentlich auf einer Rückfahrt im Auto entstanden aus Koblenz. Wir haben uns mit Özan zusammen eigentlich sehr viele MMA-Events angeguckt, und überall, wo wir waren, da gab es Respekt. Respekt hatte schon zwei Veranstaltungen gemacht, das hat uns sehr gut gefallen, und das war so, dass, ja, ich nenne es mal, das einzige Event in Deutschland, was uns einigermaßen überzeugt hat als Zuschauer. Mhm. Da wir beide, ja, ich selber eine Kampfsportschule betreibe und Özan auch einer meiner erfolgreichsten Kämpfer auch war. Wir haben eben außer MMA 2009, ob es Kickboxen, Thaiboxen ist, Semikontakt, Leichtkontakt, Vollkontakt, wir haben eigentlich sehr viele Turniere bestritten, sind dadurch auch auf sehr vielen Turnieren gewesen. Und organisatorisch gab es immer sehr, sehr viele Lücken unserer Ansicht nach. Und auf der Rückfahrt von Koblenz, das Event möchte ich jetzt auch nicht nennen, das war auch eines der renommierten Events zu der Zeit eben in Deutschland, und da haben Leute gekämpft wie Jonas Bildstein, Nick Hein hat da gekämpft, also der Combat in Köln war da sehr stark vertreten, Abus Magomedov hatte gekämpft, und die Kämpfe waren, sage ich, sehr gut, aber das Programm rundherum, das stimmte einfach nicht. Es waren sehr viele Kleinigkeiten, die so ein Zuschauer, der jetzt nicht aus der Szene ist, eigentlich unserer Ansicht nach nicht dazu gebracht hätte, nochmal sich so ein Event anzugucken. Ja, so Kleinigkeiten wie ein vernünftiger Walk-in oder mal ein Ringgirl, was die Runden ansagt, oder ein Sprecher, der einfach mal ein paar Infos gibt über den Sport. Das hat damals gefehlt, weil es waren sehr viele Laien im Publikum und die wussten, was los war. Teilweise, ja.
Ja.
Also sowas. Und dann haben wir uns mal ein Event gemacht und haben es in der Ruhrstall Arena das erste Mal 2009 gemacht, hatten Kämpfer wie Fatih Balci, Carlos Eduardo Rocha war unser Main Event. Da hat Benjamin Russ gegen Jonas Bildstein gekämpft und so. Also wir hatten da schon sehr viele Hochkaräter. Unsere Fightcard damals von 1 an ließ sich eigentlich sehen. Das war auch immer so der, ja, das, was uns am meisten auch immer gesagt hat auf einem Event, dass es keine guten Kämpfe gab. Und das wollten wir eben realisieren. Gute Kämpfe, eine sehr gute Fightcard musste es sein. Dann musste das Verhältnis eben des Eintrittstickets eben zu der gebotenen Show dann auch passen. Mhm. Weil überall hatte man 30, 40 Euro damals schon bezahlt und hat im Grunde vielleicht ein, maximal zwei gute Kämpfe gesehen. Aber und das wollten wir eben ändern.
Bist du mit der Entwicklung von GMC zufrieden?
Ja, also von Tag 1 an hatten wir uns zum Ziel gesetzt, eben ins TV zu kommen, weil alles, was nicht im TV läuft, ist auch weder salonfähig noch akzeptiert, noch hat es an Bekanntheitsgrad im Grunde geschafft, will ich es mal sagen, ob es jetzt Fußball, Handball, Volleyball, egal was es ist, alles, was im Fernsehen gezeigt wird, kennen die Leute, interessiert die Leute, und dann hat man auch eine Chance, eben langfristig auf dem Markt zu sein und nicht aus eigener Tasche zu wirtschaften. Ja, das ist ein ganz großes Manko eben im MMA, weil die Hallen sind leer, das ist eine Produktion, die kostet dann die 100.000 Euro, wenn es eine kleine ist, und die bekommt man eigentlich nicht über Eintrittstickets rein. Und das war auch mit immer ein Grund. Wir haben mal so eine anderthalbjährige Pause eingelegt. Und Es ist immer kurz davor gewesen, auch aufzuhören. So wie viele Veranstalter im Grunde auch vom Markt verschwinden, ist das eigentlich der einzige Grund. Man hat eigentlich zu wenige Zuschauer, zu wenig Zuschauer, die bereit sind, auch ja, Geld dafür zu bezahlen, statt über einen Stream das zu sehen. Und das lässt natürlich den Veranstalter dann ja, ins Wanken, bringt ihn das, sag ich mal.
Ja, ihr seid ja jetzt bei Run Fighting. Also man kann eure Pay-Per-Views bei Run Fighting sehen. Zählt das für dich schon als im TV oder findest du...
Nein, nein, nein. Wir haben jetzt mit Run Fighting unsere 6. oder 7. gemeinsame Gala. Das ist ja der Sender ProSieben Sat.1, wie alle wissen. Aber man traut sich noch nicht den Schritt ins Fernsehen. ProSieben Max hat ja schon angefangen, die UFC zu übertragen oder ja. Hat die UFC übertragen. Jetzt ist Run Fighting ja weg von der UFC, ja. Das heißt, dass man da im Grunde nicht mehr die UFC empfangen wird. Ja, wo wir jetzt so ein bisschen ins Spiel kommen, wir haben natürlich durch unseren Promi-Fight Thorsten Legert gegen Harrison natürlich die Medien geweckt, so will ich es mal sagen, ob es jetzt die Presse ist oder die Fernsehsender. Es ist ein enormes Interesse auf diesen Kampf und enormes Interesse jetzt auch im Moment auf MMA geweckt. Wenn man so in der Bild-Zeitung mal sieht, vor 10 Jahren hat man nur negativ berichtet und heute seit 6, 7 Jahren sind so noch positive Berichterstattungen und man sieht der ganzen Sache ja auch schon anders gegenüber und durch den Legat-Kampf ist das nochmal gekippt. Wir laufen einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben, dass wir auf ProSieben Max zu sehen sind, erstmalig am 1. September. Die finale Entscheidung werden noch getroffen, aber es sieht eben da sehr gut aus und das war immer unser Ziel. Nicht das Internet-TV, sondern wirklich öffentlich-rechtliches TV. Weil die Internet-TV-Sender, so wie es ACB oder M1 oder so macht, bringt doch nicht das ein, um ein Event eben ausrichten zu können. Ja, wenn bei ACB oder bei M1 jetzt nicht jemand, der finanzstark dahinter stecken würde, oder bei Superior eben auch, dann wären die auch schon längst vom Markt. Man sieht aber auch jetzt, dass ACB, glaube ich, dieses Jahr 4 Events abgesagt hat und M1 im Moment Probleme hat und auch Superior ist vom Markt. Das sind eben alles die Gründe, weil die Fightcard, die ganze Organisation kostet so viel, dass man das nicht über die Eintritt, aber durch ein Internet-TV eben reinbekommt. Die einzige Chance, die man hat, ist eben, wenn ein TV-Sender Bock drauf hat und wenn der sieht, dass das eine schöne Show ist, eine gute Show und wenn er sich da Erfolg verspricht, dann hat man es im Grunde geschafft. Und das ist unser Ziel eben. Ja, unser erstes Ziel ist jetzt eben ProSieben Max und dauerhaft ganz klar muss es der ProSieben-Sender werden.
Würdest du, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, würdest du GMC nochmal gründen mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast?
Ja, also GMC ist Herzblut für uns. Wir haben es vom ersten Tag an nicht gegründet, um damit jetzt Geld zu verdienen oder so. Mein Partner, also sein Altintasch, ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Ich habe mein Gym, ich habe nebenbei noch Tätigkeiten gehabt, so dass wir finanziell eigentlich auf beiden Beinen standen. Und wir hatten es gemacht. Natürlich wollten wir nicht reinbuttern. Auch vom ersten Tag an so die Prämisse, dass man das gut macht. Ich wollte natürlich auch eine Gala haben, wo ich meine eigenen Kämpfer aufstellen kann, weil das Ruhrgebiet ist voller Kampfsportbegeisterte. Das Ruhrgebiet lebt vom Sport, ob es Fußball ist oder Kampfsport. Das Ruhrgebiet ist eigentlich auf allen Belangen, was Sport anbelangt, immer auf Platz 1 gewesen. Großes Ballungszentrum, viele Migrantenkinder. Das heißt, man muss natürlich eine Plattform haben, um Jungs präsentieren zu können. Und ja, GMC ist dann seit 1 eben sehr erfolgreich gewesen, sodass natürlich die Anfänger nicht diese Chance hatten, sich zu zeigen. Und deswegen haben wir seit 2 Jahren eben unsere Amateurgalen, die GMC Olympics, die alle 4 Wochen bei uns hier in Gelsenkirchen stattfindet. Alle 4 Wochen kann man da grappeln oder K1 MMA oder Boxen kämpfen eben, so die olympischen Disziplinen, Olympics, deswegen der Name. Und dass man dann vorbereitet ist, auf einer Profi-Gala dann anzutreten. Ja, die Polen machen es vor, die Polen, Skandinavier, die Russen, ja, die gehen mit 30 Amateurfights in ihren ersten Profifight rein und bringen dann ihre Leistung. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, letzte Woche hat Selim Asaev gegen einen verloren, der eine 1-0 hatte, aber der Typ hatte über 30 Amateurkämpfe und er hat den Selim submitted. Ne, jemand so erfahrenen mit so einer Profibilanz, das gelingt dir auch nur, wenn du natürlich diese Amateurkämpfe auf dem Buckel hast. Ja, und das ist jetzt so das, unser zweites Standbein eigentlich über die Amateure, natürlich auch so einen Sportbund zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich bin ja auch gleichzeitig bei der GAMAF, bin ich der NRW-Präsident und wir wollen jetzt, wird sich die GAMAF und der GAMAF zusammenschließen, die zwei größten Verbände in Deutschland. Und da wollen wir eben einen gemeinsamen Verband gründen, damit man, genauso wie die WMMA mit der IMAF zusammengeschlossen ist, wollen wir eben beim Stadtsportbund MMA als Sport anerkennen lassen. Und da ist das Ziel eben auch olympisch zu werden, dass man MMA irgendwann bei der Olympiade sieht. Das ist noch ein langer Schritt. Die UFC arbeitet auch daran.
Ja.
Und wir müssen eben auch unsere Hausaufgaben machen, um dieses Ziel eben da zu haben.
Ich habe ja auch gesehen, die GAMAF und die GAMAF, beziehungsweise die beiden Dachverbände, die hatten sich ja auch zusammen vor dem Olympischen Komitee getroffen, eben mit dem Ziel, MMA als olympische Disziplin einzuführen. Was mich auch riesig interessiert und viele andere bestimmt auch, MMA hat in Deutschland mit unfassbar vielen Vorurteilen zu kämpfen. Vor welchen Hürden standet ihr, als ihr eure Events veranstalten wolltet? Zum Beispiel wolltet ihr eine Arena, ich sag mal, buchen, die haben dann vielleicht aber gesagt, hey, nein, so einen brutalen Sport unterstützen wir nicht, bei uns darf sowas nicht veranstaltet werden. Also vor welchen Hürden, vor welchen Vorurteilen standet ihr auf eurem Weg?
Ja, also wir haben, wenn man das so historisch sieht, haben wir in den letzten 7-8 Jahren einen Quantensprung hingelegt. Also ich weiß, unser erstes Event, da durften wir keinen Cage aufbauen, wir durften keine Halle anmieten, die irgendwas mit der Stadt zu tun hat. Und diese privaten Hallentreiber, die haben so ein bisschen versteckt hinter Thai, Kickbox und als Kampfsport-Gala eben. Cage ging gar nicht so, das war dann immer der Käfig, wo wir immer schon dran gearbeitet haben, dass ein Käfig einen Deckel hat und Tiere mitgehalten werden und dass es eben ein Cage, ein Oktagon ist und wir haben versucht, an diesen Vokabularen erstmal zu arbeiten, dass der Großteil der Menschen einfach mal von dem Gedanken des Käfigs wegkommt. Dann haben wir natürlich ein riesen Regelwerk aufgebaut, das war für die immer Blutkämpfe und das so, da durfte dann, wenn man die Genehmigung hatte mit der Halle, musste man dann nachweisen, dass der Kampf eben dann sofort aufhört, wenn geblutet wird und all diese Sachen. Ordnungsamt, Feuerwehr hat dir Knüppel zwischen Beine geworfen, da wurde dann auf einmal eben die Rettungswege wurden dann auf einmal dann verlangt oder Rettungsfahrzeuge auf einmal, die gar nicht zur Debatte standen am letzten noch. Dann war ein Polizeiaufgebot vor der Tür, das sah dann aus wie ein Fußballspiel. Zwei verfeindete Gruppierungen. Ja. Aber von Tag 1 an haben wir unsere Events eben sauber gehalten, weil wir auch versucht haben, genau gegen diese Vorurteile zu kämpfen. Was heißt Vorurteile? Ich glaube, im Osten sind einige Events gelaufen, wo wir auch beigewohnt haben, wo sehr viele Schlägereien waren, radikale Gruppierungen gekämpft haben, ob es irgendwelche Motorradfahrer waren oder politischer oder das ist so und das war immer vom ersten Tag unser Ziel, nicht diese Jungs zu nehmen, die so eine Fanbase haben, um das Event eben sauber vonstatten gehen zu lassen. Und damit haben wir dann eigentlich immer gepunktet bei den örtlichen Behörden, so dass wir hier im Raum NRW eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf haben, also zu vielen Hundertschaftsgesprächen werde ich eingeladen und dann wurden da eben Fragen gestellt, was das für Kämpfer seien und dann mussten die Kämpfer im Grunde alle erläutert werden, aus welcher Szene sie kommen und was da für eine Gefahr bestünde. Mhm. All diese Vorurteile sind jetzt zum Glück weg, weil man sich eben etabliert hat und auch, ich sag mal, wenn man einen Medienpartner hat, dann ist man natürlich dann nochmal auf einem ganz anderen Kurs. so dass heute da null, sag mal, ja, null Gegenwehr kommt. Wir haben jetzt die längste Arena, waren in der Castello-Halle, waren in Hamburg, einer der größten Hallen. Das, ja, das zeigt auch diese Entwicklung eben. Man muss sich nicht mehr verstecken, man kann ja öffentlich Werbung machen. In Düsseldorf zum Beispiel letztes Jahr war immer noch so ein bisschen der Tenor, mit der Werbung eben kleinlaut zu sein, damit man erstmal so ein bisschen guckt, was die Bevölkerung, wie die reagiert. Und es gibt da natürlich immer den einen und den anderen, der die Hallen natürlich anschreibt, dass er das nicht gut findet und
natürlich,
dass das eben Kämpfe sind, die unfair wären und so weiter und so fort. Aber die Laute werden immer leiser und die Kritik wird da auch, die erklimmt auch immer mehr. Deswegen muss man ins Fernsehen, weil da kann man diese Öffentlichkeitsarbeit betreiben, da kann man die Leute informieren, dann ist im Grunde Aufklärung betrieben. So ist das immer in vereinzelten, ja, man muss in vereinzelte Gremien rein, muss mit Einzelnen sprechen und das ist eben sehr mutwillig. Aber ich bin froh, dass dieses Zeitalter echt hinter mir ist. Das wäre der einzige Grund, warum ich sagen würde, ich würde MMA nicht nochmal veranstalten, wenn diese Gegenwehr wäre. Ich weiß, bei 1 und 2 haben wir einen selbstgebauten achteckigen Boxring gehabt, den heute M1 auch verwendet. Ja, haben wir da in mühseliger Arbeit, haben wir da ein halbes Jahr lang geschweißt und gemacht und ein riesen Kostenapparat war das und dann konnten wir da ein Oktagon präsentieren, aber als Ring eben.
Ja.
Und ab GFC 3, ja, da haben wir uns dann auch gewagt an einen kleinen Cage und ab 4 hatten wir dann ja den originalen Cage dann auch aus den Staaten uns besorgt und seitdem sind wir auch in der glücklichen Lage, sagen wir mal, die Unified Rules auch einhalten zu können in allem.
Finde ich sehr interessant, weil man merkt es auch allgemein in den Medien, dass MMA immer mehr toleriert wird, immer mehr akzeptiert wird und vor allem auch immer mehr an Fans gewinnt. Und es war also auf jeden Fall ein steiniger Weg, aber ich finde es gut, wenn man erkennt, hey, jetzt seid ihr bald in der Lanxess Arena, das ist natürlich riesig. Also ein Riesenunterschied zum Anfang. Und apropos Lanxess Arena, am 1. September findet ja das Event statt. Thorsten Legert kämpft im Promi-MMA-Kampf gegen Harrison. Und ich habe jetzt mal eine, ja, etwas kritische Frage. Man liest natürlich im Internet auch viel Kritik. Und du als Trainer und wahrscheinlich selber auch MMA-Fan, rein vom sportlichen Aspekt, wie sehr freust du dich auf den Kampf?
Ja, es ist ja, im Grunde muss man ihn als Amateurkampf werten. Stell dir einfach vor, da sind zwei Sportler, die wollen MMA kämpfen. Zwei, ich nenne sie jetzt mal Breitensportler, die MMA kämpfen wollen. Dann würde so eine Ausbildung ja viel, viel länger dauern. Jetzt hast du natürlich in einem Thorsten Legert, der Bundesliga-Profi war, Nationalspieler, der hat den härtesten Linksschuss gehabt, glaube ich, der Geschichte nach Roberto Carlos. Dann hast du da auf einer Seite einen Dominic Harrison, der auf Sendungen auftritt und der Profi-Sportler vom Herren ist. Ist ja gebaut wie Adonis, 2 Meter groß, im besten Alter. Wenn man so zwei Jungs hat, dann muss man nicht ein Jahr drauf trainieren, 1,5 oder 2 Jahre, bis man seinen ersten Kampf eben bestreiten kann, sondern beide trainieren jetzt 4 Monate und wenn man sich die Clips anguckt, vom ersten Tag an bis zum heutigen, dann muss man einfach sagen, dass so ein Profisportler das Talent hat, auch MMA zu machen. Ob es, ich sag mal, ein Basketballprofi kann genauso gut ein Fußballprofi werden, auch ein Handballprofi, alles was mit dem Ballsport zu tun hat. Mhm. Aber man sieht eben im MMA so viele Facetten, dass man vom Clinch zum Boden, zum Kicken, zum Boxen eben, dass man so seinen Schwerpunkt da immer auch findet als Sportler, als, ich nenne sie jetzt mal als, das sind ja wirkliche Profis, es sind ja keine Profis so wie im MMA-Sport, die jetzt, sagen wir mal, wenn es gut läuft, 3.000, 4.000 Euro im Monat haben, über das ganze Jahr gerechnet, ja, wenn sie in hohen Ligen kämpfen. Das sind ja wirklich Profis, die ja 20, 30 bis 50.000 Euro im Monat verdienen. Das sind ja wirkliche Profis, die von ihrer Ernährung zu ihrem Physiotherapeuten-Dasein, vom Trainingsaufwand, von den Ärzten, von der gesamten Betreuung wirkliche Profis sind. Und die kann man natürlich auch in den Cage zu einem Wettkampf natürlich vorbereiten. wenn nicht die, wen sonst? Ja, da wissen alle, dass MMA die härteste Vorbereitung bedarf jeglicher Sportarten, Kampfsportarten, würde ich es mal sagen. Es gab ja mal die Diskussion mit Peter, also Rotter eben, und Thorsten Mega. Thorsten meinte eben, Fußball sei viel, viel härter. Mhm. Ich habe selber Fußball gespielt, um das zu bestätigen. Das ist so, ich habe jetzt nur Kreisliga A gespielt und da war dann fast jeden Tag Training und bei Matsch und Wetter und ja. Kälte und Winter oder so, da war man dann draußen auf dem Platz und rannte sich die Lunge aus dem Hals. Ne, während ich im Kampfsport, wenn mal schlechtes Wetter ist, und sage, okay, heute lege ich mal eine Grapple-Einheit hin oder boxe nur am Samstag ein bisschen. Es ist von dieser Seite kann ich mir vorstellen, dass er sagt, dass Fußball härter ist als es ist seine Meinung, da bist du, ich würde es heute auch nicht mehr so teilen, vielleicht. Aber wenn man sieht, wie so ein Bundesliga-Profi trainiert, das ist so, ich sehe sie bei der Vorbereitung, die haben 2 Einheiten, 3 Einheiten teilweise. Mhm. Und ich kenne keinen MMA-Spieler, der 3 Trainingseinheiten hat. Und das über so eine kurze Vorbereitung von, sagen wir mal, 2-3 Monaten, dass die Kondition die ganze Saison hinhalten muss. Und ich kenne auch keinen MMA-Profi, der jede Woche ein Spiel hat oder einen Kampf hat. Ne, das ist so, wenn man das in der Bundesliga so sieht, dann ist ganz klar auch seine Meinung zu vertreten.
Ja.
Ne, und wenn so ein Typ dann MMA trainiert, ja, einmal am Tag Training, maximal 2-mal am Tag Training, mit Pausen natürlich dazwischen auch mal, weil der Körper sich erholen muss, ein bisschen auf seine Ernährung achten, dann scheint das schon eine Aussage zu sein, die man treffen kann, sag ich.
Was ich mich gefragt habe, als ich die Ankündigung gesehen habe, wie kam der Kampf eigentlich zustande? Also bestand schon vorher vielleicht Kontakt mit Thorsten Legert oder hat man gezielt für einen Promi-MMA-Kampf nach möglichen Kandidaten, sage ich mal, gesucht?
Ja, ganz klar haben wir schon länger danach gesucht. Ja, kannst ja auch verraten, so ein Farid Bang wollte auch mal bei uns kämpfen, mhm. Wir hätten es ganz toll gefunden, aber es kam eben nie dazu. Es gab auch noch andere, ich nenne sie jetzt mal Promis, die kämpfen wollten. Dadurch hat man natürlich eine Medienaufmerksamkeit. Ja. Und das ist das Beste natürlich, was uns oder dem MMA-Sport passieren kann, wenn die Medien aufmerksam werden, weil dann beschäftigen sie sich mit der Materie.
Ja.
So, jetzt kommen wir sehr wahrscheinlich das ja ins Fernsehen hin. Jetzt müssen wir alle unsere Hausaufgaben machen. Die Halle muss voll sein. Es müssen gute Kämpfe sein, um dann sagen zu können, das ist die erste Chance, die wir bekommen. Und dann muss im Grunde das Publikum, Zuschauer vom Fernseher und alle müssen im Grunde profitieren davon, dass es ein geiles Event wird und dass man Lust noch mehr bekommt, sodass die Fernsehanstalten dann sagen können, ey, das ist wirklich mal eine tolle Sportart, es ist gar nicht so schlimm, wie wir uns das gedacht haben. Und die UFC lebt es ja auch denen vor. Und die Promis sind eigentlich der Schlüssel dafür. Ja, klar kriege ich auch immer viel Shitstorm, KSW, wir wären genauso eine Freakshow wie KSW. Also ich wäre auch immer wie KSW. Ich weiß nicht, wo die Jungs ihre Informationen haben. Ich war 4-mal bei KSW und ich habe, glaube ich, meinen Mund von der ersten bis zur letzten Minute oft nicht zugekommen. Die Lichtershow, die gesamte Fightcard, es stimmt eigentlich alles bis ins kleinste Detail. Ich würde sogar sagen, dass KSW von der Show her viel, viel, viel weiter ist als die UFC, weil sie einfach den Walk-in in Szene setzen, weil vor dem Kampf mit Lichtern gespielt wird. Da sind Programmierer am Werk, während bei der UFC mehr die Kämpfe und, ich sag mal, die TV-Show im Vordergrund steht. Dann wird der Zuschauer dann auch mal eine halbe Stunde dann warten gelassen, weil da gerade Fernsehwerbung läuft. Das merkt man dann, während bei KSW eben der Zuschauer im Vordergrund steht. Ja. Und die polnischen Zuschauer sind alle gut gekleidet, gehen dahin wie in Konzerten oder zum Musical. Also das ist für die ein Highlight und da hat das Fernsehen eine super Arbeit geleistet. Und wenn wir jemals dahin kommen sollten, dann haben wir mehr erreicht, als wir uns je erträumen ließen. Weil KSW ist für mich ungeschlagen auch und auf den Spuren würden wir uns gerne bewegen. Aber auch da geht es nur über einen Putjanowski, über Kamila Porzig, über deren gesamten, auch so ein Popek. Klar, kriegen die viel Kritik, aber es ist nun mal so, dass man das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die normalen Zuschauer nur über diese Personen erreicht.
Ja.
Ja, so wie Thorsten Legert. Wir haben da eine Fußball-Community, die sich für MMA auf einmal interessiert. Es gab ja auch vorher in Kedem Engsek ein Abu Azaitar oder ein Khalid oder Mohamed Krawinskis, aber es hat die nicht interessiert. Nur jetzt im Beisein von Thorsten und Dominic Harrison ist auf einmal das Interesse da, dann werden auf einmal die Seiten durchstöbert und ja, und das ist eben der Hype, den wir uns erhoffen, dass man so neben diesem Promi-Fight sich eben auf eine Fightcard mal blicken lässt und dann einfach mal Interesse zeigt, so was da eigentlich passiert.
Finde ich auch. Also ich muss auch wirklich sagen, Bellator MMA zum Beispiel wird oft kritisiert, dass dort ja viele alte Legenden kämpfen, Fedor oder Crocop oder Wanderlei Silva. Was ich aber völlig legitim finde, dass man die Leute mit diesen Namen anzieht. Das heißt zum Beispiel, jemand kommt jetzt und schaut Bellator wegen Fedor, aber er bleibt wegen einem Rory McDonald. Und genau so sehe ich es auch bei GMC. Die Leute schalten ein wegen einem Thorsten Legat, aber bleiben wegen einer geilen Fightcard, wegen einem geilen Event. Und so sehe ich das auch völlig legitim. Kommen wir noch kurz zu KSW. Mhm. Also du hast ja KSW angesprochen und mich würde es interessieren als deutscher ja, MMA-Veranstalter, wie ist denn das Verhältnis zu anderen Kollegen, vor allem in Europa? Jetzt zum Beispiel fällt mir natürlich KSW in Polen ein, aber auch in Deutschland haben wir ja Wheel of MMA oder in allgemein, wie ist euer Verhältnis zu den anderen Promotions?
Also von unserer Seite gab es noch nie irgendwelche Reibereien, was von unserer Seite kam. Ja, es ist, ich fange mal bei KSW, wo man, also Martin Lewandowski ist, wir haben uns Handschuhe ausgetauscht, wir wurden schon öfter eingeladen, wir waren zusammen da, als Aziz oder auch als Abu eben gekämpft hat und kämpfen sollte. Und wir haben eigentlich immer einen guten Kontakt gehabt zu KSW, haben es nach wie vor. Als KSW sich ein Cage zugelegt hat, hat Martin mich angeschrieben, eben, ob wir ihm eine Adresse geben könnten und so weiter. Also da besteht schon seit eh und je eigentlich eine Zusammenarbeit. Ja, wir wollten zum Beispiel Michał Materla immer bei uns kämpfen haben. Es ist der Kampf Michał gegen Aziz Karaoglu, der eigentlich stattfinden sollte. Den haben wir jetzt 3-4 Mal bei uns geplant und sind immer Kleinigkeiten gewesen, aber nicht eben von Seite der Promoter, sondern Seiten der Kämpfers, des Managers, was das einfach nicht möglich gemacht hat. Rafael Mox, Serien-Champion, ist auch unser Weltergewicht-Champion gewesen, im Kampf mit Abus Magomedov, dieser legendäre Kampf. Also wir haben mit KSW nie Schwierigkeiten gehabt oder böses Blut oder so. Das ist, wir hätten gerne jetzt auch Roberto Soldic auch gegen Kedim auch geboten. Der Kampf, der sollte ja schon immer mal stattfinden und so weiter. Es hat einfach aus vielen Gründen nicht funktioniert, aber das waren nicht die Promoter, die da jetzt irgendwelche Knüppel uns da zwischen die Beine geworfen haben. In Deutschland ist es leider so, dass wir, ich weiß nicht, ob es der Grund ist, weil wir die Gejagten sind, aber es gibt immer Reibereien, so, die unnötig sind. Ja, wir sind von WeLove MMA abgemahnt worden, weil in unseren Videos irgendwo das WeLove MMA Logo zu sehen war und so. Also ich nenne es einfach mal Kinderkacke. Der Typ, der Herr Wortmeier, der ist eigen, der kommt nicht aus dem Sport. Man merkt das, ihr habt man sagt ja so sportlicher Gedanke, er hat null sportlichen Gedanken. Ist einfach aus einer anderen Branche und das merkt man eigentlich, man kann mit ihm im Grunde nicht reden. Wir haben schon 2-3 Mal versucht, auf einem Event auch, wo in Oberhausen was stattgefunden hat und dann sind wir mit Thorsten eben da hingegangen, um uns das Event anzugucken und dann hat er uns verboten, Backstage zu gehen, es sei keine Legat-Show und so weiter. Also richtig traurig war das von unserer Seite und deswegen ist auch so die Veranstaltung auch für mich gestorben, so wenn einer wirklich keinen Kontakt haben möchte, wenn einer da die Zusammenarbeit pflegt, dann ist das auch nicht unser Interesse, da auch noch weiterzumachen. Mit Superior hatten wir eigentlich immer einen sehr guten Kontakt, haben uns gegenseitig auch auf der Figo die Plakate aufgehängt und so weiter und Ben Helm und alte Respekt-Veranstalter, es gab auch immer Kommunikation zwischen uns und es war ja mal früher so, dass es ja eben eine ganze Nase lang weiter vorne war. Die Veranstaltung, die hat sich dann nachher ein bisschen ins Abseits bewegt und letztendlich ist dann von der Bildfläche verschwunden. Und sonst komme ich natürlich mit Wahid Aslan und seiner in Bremen seine Veranstaltung und so. Das Hype FC, also wir hatten früher mal auch zu anderen Veranstaltern, zu Isa Top haben wir einen guten Kontakt und aber wenn es dann, ja, es gibt immer mal so Reibereien, die im Grunde nicht aus der Welt zu schaffen sind, das wir schade finden, aber wir sind immer für den geraden Sport, für den sauberen Sport da und wenn Veranstalter nicht mitziehen, dann trennen wir uns meistens auch so von denen, weil wir stehen nun mal in der Kritik und man hat sicherlich die Kritik gelesen, die die Welt Seiten wochenlang über We Love MMA gebracht hat, dass da kein Verband hinterstünde, dass die Ärztechecks und so weiter da semi-professionell seien, dass die Ausweise nicht kontrolliert werden. Ja. Das sind eben so Kleinigkeiten, Fehler darf man nicht machen. Die als Veranstalter, da muss man einfach, muss man sich ein anderes Hobby suchen, weil MMA ist ganz empfindlich, es ist ein sehr empfindliches Pflaster und da müssen wir alle genauestens darauf aufpassen, wen wir da kämpfen lassen, um einfach diese Negativpresse nachher nicht zu haben, weil das kommt nachher auf uns alle zurück. Und wir sind immer bemüht, ja, und Vladi mit Integra und so weiter, also wir sind da auch in Kontakt. Das ist so, wir haben eigentlich guten Kontakt zu allen möglichen Veranstaltern. Leider Gottes eben so, dass in Deutschland es sehr wenige davon gibt, weil wir würden auch von mehr Veranstaltern profitieren. Ja. Da könnten Leute, die jetzt bei uns nicht kämpfen können, die könnten dann ihren Rekord weiter verbessern, weiter üben, so wie unsere Amateurgalen eben. Es ist wichtig, viele Veranstaltungen zu haben, dass Kämpfer viele Möglichkeiten haben zu kämpfen, um einfach auf der Profibühne irgendwann auch international mithalten zu können. Ja, man sieht so, Kevin Engesek bekommt jetzt zum Beispiel auch einen Franzosen wieder vor die Fäuste, weil es in Deutschland keine Weltergewichte gibt, die man gegen ihn setzen kann. Der eine ist bei der UFC, der andere ist bei KSW, der andere ist auch noch bei UFC, ja. So ein Peter Sobotta oder so, die Weltergewichter. Dann muss man eben immer Leute aus dem Ausland ziehen. Das ist natürlich schade. Wir stehen eigentlich für deutsch-deutsche Begegnungen, weil der deutsche Zuschauer möchte dann auch wie den Kampf Niklas Stolze gegen Osana Slanger. Da freuen sich, glaube ich, hier ganz viele, weil es eben der Osten gegen den Westen ist und beide Kämpfer spektakulär. Und das macht natürlich das Event auch interessanter.
Ja, finde ich sehr interessant. Vor allem deine gute Beziehung zu KSW. Wenn jetzt mal abgesehen von den Managern hinter den Kämpfern, wäre ein, ich sag mal, Crossover eine Option, sprich zum Beispiel KSW versus GMC, ein Event in Polen, ein Event in Deutschland.
Ja, das hatten wir schon immer mal geplant, aber man muss einfach sehen, dass die deutschen Kämpfer entweder nicht so weit waren und als sie dann so weit waren, dann schnell in andere Organisationen dann verschwunden sind.
Ja.
Zusammen leid. Ja, das ist, ich versuche den Leuten immer Folgendes zu erklären. Ich meine, es ist schön, bei der UFC zu sein und einmal, zweimal vielleicht das große Geld zu kassieren. Aber wenn ich in 3-4 Jahren nur einmal kämpfe, zweimal kämpfe, dann bringt mir das eine Mal, wo ich da mal was verdient habe. Und wir reden da von 10.000 Euro, Gage 15.000 Euro. Und dann der Steuern, dass einem da überbleibt, kann einen nicht einmal ein halbes Jahr über Wasser halten. Ja, geschweige denn das Training bezahlen. Solange Kämpfer aber so diese Sichtweise haben, immer wegzuwollen und Veranstaltungen wie ACB oder M1 irgendwie nach Russland zu wandern und so weiter, wo man im Grunde nicht weiß, wen man als Gegner bekommt, wo man sehr oft ja dann auch nach Punkten nicht gewinnt, weil der Favorit dann der Einheimische ist und so weiter.
Ja.
Lege ich eigentlich allen deutschen Kämpfern nahe, die Hausaufgaben zu Hause zu machen und die heimischen Events zu unterstützen, weil man weiß es ja selber, Auswärtsspiele sind nun mal immer schwieriger und warum soll man nach irgendwas streben, was einem keine Garantie auch gibt.
Ja.
Das ist nicht nur mit der UFC, das ist ja vielen Kämpfern auch so ergeben, ob es Brave ist oder so, es sind Veranstalter auf einmal auf dem Markt, die irgendwo in irgendeinen arabischen Hotels den Leuten ein paar tausend Euro mehr zahlen und dann gehen die da hin und sind dann unter Vertrag für 2, 3, 4, 5 Kämpfe und sind dann erst auf einer Bildfläche verschwunden. Aber langfristig gesehen schadet es allen. Schadet es uns als Organisation, den Kämpfern, auch den Zuschauern natürlich. Und wenn man diese Kämpfer ein bisschen länger halten könnte, dann könnte man sicherlich sowas KSW versus GMC machen. Aber ne, wenn unser bestes Federgewicht, sag ich mal, so ein Lomali Eskiev ist und der hat einen ACB-Vertrag, dann die zweite Garde, die ist dann nun mal nicht so stark. Ja, so jetzt ein Bantam, Kalitaha ist jetzt wieder weg. Das heißt, das Bantam-Gewicht ist in Deutschland erstmal auch wieder sehr schwach gesetzt. Unser Titelträger Taylor Lapillus wollte gegen Kalitaha kämpfen in Köln. Jetzt hat er seinen UFC-Vertrag gekriegt. Wir haben uns natürlich auch gefreut für ihn, aber wir hätten gerne den Kampf hier auf deutschem Boden gehabt, für deutsche Zuschauer, für alle anderen auch, und das wäre eine ausreichende Paarung gewesen. Aber Favo und Irene Jad, das ist die Nummer 2 gewesen. Er hat da in unglücklich zwar in 18, 20 Sekunden verloren da den Kampf gegen Taylor Lapillus, aber es ist nun mal dieser Spagat da. Entweder sind die Jungs sehr gut, kommen von der UFC und haben sehr viel Erfahrung, und dann haben da diese talentierten jungen Wilden, die haben wie Favo eben, aber der dann auch in dem Kampf nicht seine Klasse zeigen konnte, weil Taylor eben einfach da zu überlegen war. Ja, und da haben wir diesen Spagat leider Gottes. Die Polen halten ihre Kämpfer. Die sind bei KSW unter Vertrag, haben natürlich auch andere Budgets, die sie zahlen können, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen, es ist sehr schwer, also mit so renommierten Kämpfern mitzuhalten. KSW kann mit sie zu standhalten, denke ich.
Ich find's auch schade. Ich denke auch, viele vergessen, wo sie herkommen. Also, so wie sich's für mich anhört, vergessen wirklich viele, wo sie herkommen. Mir ist gerade ein Thema eingefallen, Bitte?
Ja, ich glaube, das ist so die Kurzsicht eines Kämpfers. Aber dafür haben sie Berater, Trainer, Manager. Ne, Mandy Böhm trainiert hier zum Beispiel. Ich habe, als sie eine 2-0 hatte, habe ich vom Bellator ein Angebot gekriegt. Da speichelt das einem. Warum? Also, um einmal da 5.000 Euro zu machen und danach alles zu riskieren und oder unter Vertrag genommen zu werden und dann abzuwarten, gegen wen man kämpft, und dann kriegt man da wieder irgendwas vor die Fäuste. Als Kanonenfutter zu dienen, das ist, Cage Warriors macht das immer sehr gerne. Es ist eine kleine Veranstaltung, die hört sich immer riesig an, schmeißt ein bisschen mit Geld um sich rum und locken die deutschen Kämpfer, aber ich kenne kaum einen deutschen Kämpfer, der da irgendwas gerissen hat bis heute. Ja, das gleiche ist bei M1. Daniel Weichel ist, glaube ich, der erfolgreichste Deutsche, und alles, was wir danach haben, ist scheitert natürlich sehr oft dann auch im osteuropäischen Raum. Ne? Jetzt hat Lomali, glaube ich, bei AC wieder, aber er ist natürlich Tschetschene, deswegen ist das nochmal was anderes, wenn er zu einer russischen Organisation, das ist für ihn zu Hause. Also das, der ist, glaube ich, eine schlechte, aber ich sag mal, so ein Attila Kortmas oder so, der hat, glaube ich, Verträge, dann so ein haben wir noch so ein gutes Bantam-Gewicht, den Rani Sadeh, der ist auch nicht da. Jetzt ist ein Sascha Sharma auch irgendwo im Ausland unterwegs. Und das ist eben schade, dass man diese Kämpfer eben nur im Ausland sehen kann und sie aber auch im Ausland auch wirklich nicht viel reißen. Und jetzt haben wir einen Abusmagomedov, der um 1 Million kämpft. Das ist zwar auch schön, freut mich total, aber das sind natürlich da sind auch so unmoralische Angebote, immer 1 Million Euro.
Bei der PFL, richtig?
Ja, richtig.
Ja, genau.
Da ist ja jetzt auch und so weiter alle da. Und mit solchen Summen kann man nicht konkurrieren. Da kann man dann auch mal schwach werden, so die Kämpfer auch verstehen. Aber für ein paar tausend Euro mehr irgendwo anders hinzugehen und sich unter Vertrag nehmen zu lassen, ist natürlich Quatsch. Also wir versuchen 6 bis 8 Events zu machen im Jahr. Das ist, dieses Jahr sollen noch 2 Events folgen. Mhm. Und, bei uns, haben die Hochkaräter immer die Chance, von mir aus jedes Event zu kämpfen. Wir haben jetzt mit Stefan Pütz zum Beispiel jemanden verpflichten können für die nächsten GMC-Serien. Und da sind wir auch froh drum. Stefan ist sehr, sehr lange bei M1 gewesen. Es ist schön, dass er jetzt wieder zurückkommt und dann mit deutschen Zuschauern sich mal zeigen wird. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wann er letztes Mal in Deutschland gekämpft hat, aber es kommt mir auch vor wie eine Ewigkeit.
Ja. Mal eine andere Frage, jetzt, die nichts mit MMA zu tun hat, sondern mit Kickboxen. Ich dachte mir einfach, ist mir gerade eingefallen, als du sagtest, da bekommt gerne mal der Favorit den Punktesieg, obwohl er es nicht verdient hätte. Und zwar hast du ja Enver Sliva, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, trainiert, der ja Anfang Juni gegen Michael Smolik gekämpft hat. Und da hat es sehr, sehr, sehr viel Kritik gegeben. Es gibt auch ein YouTube-Video vom Kanal Ultimate Boxing. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es hat auch an die 800.000 Aufrufe. Da wurde Michael Smolik in meinen Augen zu Recht kritisiert. Und ja. Ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören, um die ganze Situation herum.
Ja, also ich sag mal, Michael Smolik ist auch ein ProSieben-Kind. Stekos Fight ist im Fernsehen, das finde ich sehr gut, so wie Marie Lang. Das sind, ich sag mal, Vorzeige deutsche Kickbox-Sportler. Es ist wichtig, dass man solche Typen hat, wie Michael Smolik, der ist Polizist, der ist deutsch und er kämpft auch sehr spektakulär, hat schöne Highkicks und klar wird man immer versuchen, diesen zu schützen. Ja, wenn ich die Chance habe, einen Engelsack gegen irgendeinen der UFC Top 10 zu setzen, hätte ich auch Bauchschmerzen. Weil das ist nun mal mein Champ, den will man schützen. Das gleiche ist mit Mohamed Kawinski. Egal wer der Titelträger deiner Organisation ist, du willst ihn natürlich schützen. Weil das ist, du baust ihn mühselig auf mit Videos und so weiter und investierst da sehr viel Zeit und Geld. Ja, da kommt so ein Schweizer Enver Sliva und soll dir natürlich deine Show und das Ganze kaputt machen. Und zwar klar, das ist so. Ich meine, weil ich ja aus dem Business komme, wusste ich auch, worum es da geht. Und Enver hat man auch diese kurze Vorbereitungszeit gegeben. Wir hatten anderthalb Wochen, wir hatten, glaube ich, keine 10 Tage. Jetzt ist er von der Schweiz nach Gelsenkirchen gekommen und ist dann haben wir hier ein paar Trainingseinheiten gemacht, konnten ihn mental so ein bisschen drauf einstellen. Und mehr war da jetzt auch nicht drin. Am 8. September bekommt er, glaube ich, sein Rematch und dann wird man auch einen anderen Smolik auch sehen. Smolik war nicht trainiert an dem Tag. Man hat gesehen, in der ersten Runde war der kaputt und K.O. völlig. Ab der zweiten Runde ist er nur noch auf Sparflamme gefahren und Enver musste natürlich seiner kurzen Vorbereitung Tribut zollen und auch den Schlägen, die er in der ersten Runde dann kassiert hat. Und klar kann man den Kampf natürlich auch anders werten, aber mir war auch klar, dass man über Punkte da jetzt nicht so einfach gewinnen kann. Der Schiedsrichter war auch sehr, sehr parteiisch, da uns 100 Mal zu ermahnen. Die erste Runde lief 4 Minuten und 30 Sekunden. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten. Ja, damit eigentlich ist das immer im Ausland so, dass man auf solche Dinge trifft. Das war ich auch sehr überrascht, dass es in der Kickbox-Szene auch so war. Aber man hatte da eben viel zu verlieren. Man hat auch gesehen, in der ersten Runde wollten sie unbedingt, dass Smolik ihn K.O. haut. Es ist ihm nicht gelungen. Und danach ist der Plan natürlich nicht mehr aufgegangen. Und Enver hat da sein riesen Kämpferherz ausgepackt. Ja. Bei einer normalen Vorbereitung hätte Enver, also darf Smolik niemals mit so einer Kondition, mit so einer Performance auflaufen. Da geht der K.O. aus. Also 2 Runden lang hält man das nicht aus. Das ist so ein Überlebensmodus gewesen, dass man mal eine Minute haben kann.
Ja.
Aber das war schon, das war schon eine peinliche Vorstellung, kann man es nennen, vom Champ.
Vom Weltmeister. Ja, weißt du, ich persönlich denke mir einfach, hey, wie soll ich sagen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber er stellt sich immer da, als finde er keine Gegner, aber die Herausforderungen, die wirklichen Herausforderungen, denen geht man dann im Endeffekt aus dem Weg. Und man kürt sich dann Weltmeister. Aber gut, das ist Kickboxen. Lass uns weiter über MMA reden. Was mich sehr, sehr, auch sehr, sehr interessiert, und zwar Thema Weightcutting. Ja, die UFC hatte ja sehr viele Probleme. Auch in Brasilien, in Asien gab es bereits einen Todesfall wegen extremen Weightcutting. Wie ist das bei der GMC? Wie kontrolliert man das Gewicht? Also, wie kontrolliert man, dass die Kämpfer gesund erscheinen und nicht bis an ihre kompletten Grenzen gehen?
Ja, also zum Glück, ich bin froh darüber, eben die TAP-Docs im Boot zu haben. Das ist unser Verband. GAMMAF arbeitet eben mit den TAP-Docs zusammen, die mittlerweile, ich glaube, ein paar tausend Kämpfe begleitet haben und Kämpfer auch. Und ja, das sind alles Fachärzte, das sind alles Notfallchirurgen, Notfallärzte, die wir im Boot haben. Also ich weiß nicht, wie andere Veranstaltungen das haben. Wir haben 3 bis 4 Ärzte immer für die Sportler vor Ort, die das Ganze kontrollieren, die das überwachen. Und wenn die da einen kritischen Fall sehen, dann wird er auch sofort eingelenkt. Und also diese Jungs sind einfach nicht zu toppen. Die machen ihre Arbeit und auf die habe ich auch noch ein vollstes Vertrauen und auch Verlass. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch immer wieder besprechen. Nun ist das Regelwerk nun mal so von der Unified Rules, wir können es nicht abändern. Und wenn Kämpfer wirklich, wir hatten ja schon mal den Fall eben, dass seit Aedi der Kampf, der Titelkampf gegen Dimitar Kostov eben da, dass seit Aedi seine 200 Gramm noch runterbringen musste und ja, so weiter. Und dann haben wir versucht, im Kämpfer nicht weiter eben dieser, ja, dieser Strapaze eben auszusetzen, dann gibt es ja das Regelwerk, dass man eben Prozente seiner Gage dem Gegner abgibt, ja, wenn er einverstanden ist. Dann kann man das eben regeln und ich glaube, die UFC regelt es auch nicht anders. Das ist so, man, Schlimmste ist eben, da stur auf das zu beharren. Also ich würde eher einen Kampf ausfallen lassen, als die Gesundheit des Sportlers zu riskieren.
Ja.
Das ist ganz ohne Zweifel. Deswegen machen wir 15, 16 Kämpfe, dass man im Endeffekt auf 12, 13 kommen sollte. Ja, manchmal reduziert sich das nicht. Dann hat man eben 14, 15 Kämpfe. Aber eben, da muss man vorsorgen. Wenn man aber nur mit 8 oder 9 Kämpfen ins Rennen geht, dann möchte man natürlich jeden Kampf im Komm raus natürlich dann bieten. Und dann wird es natürlich schwierig. Ja, und das machen eben viele Veranstalter diesen Fehler, dass sie zu wenig Kämpfe machen, weil natürlich jeder Kampf natürlich auch ins Budget geht mit Übernachtung und so weiter. Kann man auch verstehen, aber man muss natürlich genau diese Sachen mit im Auge haben. Und als Trainer habe ich da vielleicht nochmal eine andere Sichtweise so dem Sportler gegenüber. Deswegen fallen mir viele Dinge dann auch einfacher zu planen und zu regulieren. Ja, und auch das richtige Personal zu finden, mit dem man zusammenarbeitet. Also der GAMAF, der Verband, ist sehr, sehr professionell. Das ist von den Köpfen her sind das alles die studiert haben, die wissen, was sie tun und was sie machen. Und das Regelwerk ändert sich ja ständig. Und man will ja diese Gewichtsstufen einführen, jetzt die Zwischenstufen, dass man von 70 bis 77 nicht hat, sondern bei 73,5 nochmal eine Zwischenstufe einführt und so weiter, um eben diese Dinge zu vermeiden. Weil diese 7 Kilo oft, das ist... ja, es ist schon eine ziemlich große Spanne. Ja, das ist von 70 auf 77, von 77 auf 84. Das sind ja so die, ja, im Grunde die schwierigsten Gewichtsklassen eben.
Wurdet ihr auch schon mal auf so einen, ja, ich sag mal, Todesfall angesprochen? Zum Beispiel ist sowas in Asien passiert. Wurdest du dann auch angesprochen, zum Beispiel von der Presse? Oder von
ja, irgendwem. Also der Portugiese, wir wollten ja vor 3 Jahren schon mal in Düsseldorf veranstalten. Mhm. Da ist ein portugiesischer Sportler gestorben. Ich weiß gar nicht, wo es war nach seinem Kampf, aber hat sich immer herausgestellt, dass er eben einen Herzfehler vorher hatte. Der ist dann nach dem Kampf ins Krankenhaus eingeliefert und ist dann verstorben. Und daraufhin hat die Halle mir eben eine E-Mail geschrieben, dass sie sich eben von ihrem Marschsport distanzieren möchte, aufgrund des Todesfalls und so weiter. Mhm. Das sind eben solche Pressemitteilungen. Ja, als vor ein paar Jahren ein deutscher Veranstalter in Düsseldorf, Neuss, dass die Halle da verbrannt hat, weil er da auch irgendwelche rechtslastigen Typen mit irgendwelchen Motorradjungs dann gepaart hat und so weiter und die Polizei einen riesen Aufruf hatte, hat sich die gesamte Region Neuss, Düsseldorf und so weiter ja vom MMA-Sport distanziert und die warten natürlich genau auf solche Elfmeter.
Ja.
Um konservative Meinung durchzusetzen. Deswegen muss man auf die Füße auch der Veranstalter gucken, deswegen muss man auch immer wieder hinterfragen und man muss so ein bisschen die Gyms und die Trainer auch mal ein bisschen in die Pflicht nehmen, Dinge sich genauer anzugucken und notfalls eben da nicht zu starten. Man muss einfach gucken, dass man auf jeder Hinsicht und es sauber bleibt, der ganze Verlauf, angefangen von den Schiedsrichtern her, von den Ärzten, von den medizinischen Checks, von der Ausweiskontrolle bis hin zu zum Kampfrichter, muss im Grunde alles stimmen, um dem Sportler das natürlich gerecht zu machen.
Ja, ich denke auch, dass Professionalität wohl wahrscheinlich das Wichtigste ist, um auf Dauer auch erfolgreich eine MMA-Promotion führen zu können. Was mich auch interessiert, und zwar hört man oft Kritik von UFC-Kämpfern, die meistens ja in den Prelims kämpfen. Das, ich weiß, über Geld spricht man nicht, aber viele beschweren sich, dass sie nicht als MMA-Kämpfer nicht durchkommen. Und nun frage ich mich, wie sieht die Situation in Deutschland aus? Also ich kann mir vorstellen, dass die Kämpfer allein von der Kampfgage bestimmt nicht leben können. Dafür sind die Verhältnisse in Deutschland zu klein, sage ich mal. Aber kommt man als ein wirklich guter MMA-Kämpfer mit Sponsorings, mit ja Influencer-Marketing, mit Kampfgage, würdest du sagen, man kann als deutscher MMA-Kämpfer davon leben?
Nein, also es gibt nur eine Handvoll an Kämpfern, die davon leben können. Deswegen ist auch oft immer die Gagendiskussion sehr müßig, weil man kann im Grunde seinen Unterhalt nicht damit bestreiten. Das ist, ein normaler Arbeitnehmer, wenn er 2000 Euro im Monat verdient, dann sagt man, ja, er verdient ein gutes Geld irgendwie, netto, rede ich jetzt, ne? Dann, ja. 24.000 Euro im Jahr, so, wie viel Kämpfe kann ein Kämpfer machen? Wenn er unverletzt ist, er macht wirklich mal drei Kämpfe, die aber er von zwei aus hat, er macht drei Kämpfe, ne, müsste der schon 6.000 Euro pro Kampf kriegen. Und ich kenne niemanden, der pro Kampf dann 6.000 Euro dann bekommt in Deutschland. Man darf nicht vergessen, dafür muss er seine Krankenkasse bezahlen, seine Steuern bezahlen, seine Rente bezahlen, seine Arbeitslosenversicherung und so weiter. Er ist ja im Grunde ein Selbstständiger. Das heißt, man kann erst anfangen, von Profi zu reden, wenn man im Fernsehen ist und wenn man vermarktet wird, wenn Werbung erscheint auf bestimmten Kanälen, dann kann man anfangen, eben von Profi sein zu sprechen, und dann kann man, glaube ich, auch anfangen, davon zu leben, weil dann ist man im öffentlichen Fernsehen, das ist in der Öffentlichkeit, ist man wer, man hat sich einen Namen gemacht, dann bekommt man auch einfacher ein Sponsoring und so weiter. Aber in der jetzigen Lage, wie wir sind, das ist so, da kann weder ein ACB-Kämpfer noch ein M1-Kämpfer oder egal wie, ich auch ein UFC-Kämpfer kann nicht davon leben. Ja, das ist so, nehmen wir einfach mal Giorgi Stanio, Martin Buschkamp, Jesse Nayari, die sind schon 2-3 Jahre in der UFC. Ich kann mich an ein, maximal 2 Kämpfe von denen erinnern. Das heißt, wenn sie 100.000 verdient hätten, das ist so in 3 Jahren, 4 Jahren, das ist so, damit kann man nichts decken. Ja. So, das, aber man kennt ja die Einstiegsgehälter der UFC, da sind ungefähr so 10.000 Euro bis 15.000 und dann gehen die ganzen Steuern runter, die ganzen Abgaben und so weiter. Ja, wenn man einen Manager hat, dann bleibt einem im Grunde auch nicht viel mehr als das, was man bei einer deutschen Gala eben verdient.
Ja, finde ich sehr interessant, den Einblick. Noch die letzte Frage zum Abschluss. Wenn jetzt ein GMC-Kämpfer zur UFC wechselt oder zu Bellator, ich bringe mal nur die beiden Promotions, zum Beispiel jetzt Abu Azaitar war ja GMC-Champion und hat sein UFC-Debüt gegeben und gewonnen, scheinbar auch mit einer guten Leistung. Freust du dich für die Kämpfer oder denkst du dir, Mensch, gut, das Thema hatten wir vorhin, aber ein bisschen abgewandelt, oder denkst du dir, Mensch, schade, dass die weg sind, oder denkst du dir wirklich, hey, ich hab die aufgebaut, ich habe einen guten Job geleistet, also bist du stolz auf sie?
Ja klar, also ich habe mich sehr gefreut und man hat ja gesehen, die Hamburger UFC jetzt hat, ich sag mal so, die deutschen Kämpfer mit der größten Fanbase kämpfen lassen. Ja, es ist Abu, Kalitaha und Nasrat und ich möchte mir keinen nicht erwähnen, weil er jetzt nicht die Fanbase in Deutschland hat, weil er sehr lange auch nicht mehr in Deutschland war. Und Daxa war er natürlich. Das sind alles Kämpfer, die in den letzten Jahren in Deutschland gekämpft haben, die sehr viel Aufmerksamkeit auch da bekommen haben. Klar freue ich mich auf der, man hat ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Das ist, wir hatten mit Abu auch schon in der Lenzis Arena geplant und auch in David und Kalitaha, wie gesagt, sollte gegen Taylor Lapidus kämpfen und so weiter. So, Das ist natürlich, es freut mich für die Jungs. Wenn sie verlieren, dann, ne, dann sage ich mir dann immer, schade, hätten sie mal doch bei uns gekämpft, weil jetzt bei einer Niederlage bei der UFC, das weiß ja jeder, dann macht man noch eine zweite Niederlage und dann ist man raus. Man ist so unter Druck dabei, dass man dass man sich im Grunde keine zweite leisten kann. So, und wenn das dann passiert ist, dann ist man erstmal raus und muss erstmal riesige Ehrenrunden drehen. Anders ist natürlich jetzt, wenn man gesehen hat, die Zuschauerzahlen waren rückläufig bei der UFC und man hört jetzt aus internen Kreisen natürlich, dass die UFC in den nächsten 3 Jahren nicht mehr nach Deutschland kommt. Und dann fragt man sich natürlich, was machen die deutschen Kämpfer? Wenn ich jetzt einen Kalitar verpflichtet habe, der jetzt verloren hat, so, das ist, damit hätte ich in Deutschland pumpen können, aber ein Kalitar bringt jetzt in, ich sag mal, in London, in Schweden oder sonst irgendwo, bringt er natürlich nichts für die UFC, keine Zuschauer. Das heißt, er wird jetzt erstmal, wenn er Pech hat, wartet er natürlich erstmal 1,5, 2 Jahre. Ja, wenn er Pech hat, gibt es da gar keine Gelegenheit mehr, weil die Jungs so viele Kämpfer haben, auch gerade in diesem Bantamgewicht, dass man ganz schnell natürlich vergessen werden kann. Ne? So, Martin Buschkamp hat einmal verletzungsbedingt abgesagt, einmal war sein Gegner nicht da und hat dann nicht einmal gekämpft bei der UFC, hat aber auch in den letzten 5 Jahren dann nirgendwo mehr gekämpft. Ne? Und das ist dann eben schade, dass du so ein Riesentalent hast, was man hätte. Ne, bei der GMC, sag ich mal, der könnte alle 2 Monate bei uns kämpfen.
Ja.
Würde man buchen, weil das einfach ein total interessanter und guter Kämpfer ist, auch ein herausragender. Das finde ich da schade. Ja, Abu hat seinen Weg gemacht. Abu ist mittlerweile Promi. Es ist so, er ist in seinem Land sehr hoch angesehen, lebt doch, glaube ich, nicht mehr in Deutschland. Und so ein Abu wird seinen Weg natürlich machen. Abu war auch gar nicht die Jury angewiesen, auch finanziell nicht. Für sein Ego ist es ganz gut. Jetzt hat er es geschafft, einmal da zu kämpfen und weiß auch nicht, ob er nochmal da kämpfen wird. Ich fürchte einfach nicht mehr, weil er im Grunde, wie gesagt, finanziell das nicht braucht und auch durch seine Community so viele Fans hat, dass er auch ohne den Kämpfen klarkommen würde. Aber es freut einen. David hat natürlich einen Riesenkampf gemacht. Irgendwie ist es immer nur schade, wenn man unvorbereitet natürlich da reingeht. Und auch er hat nur eine Chance, vielleicht noch eine zweite Chance, eine dritte Chance. Und dann muss er natürlich Leistung bringen. In Deutschland wäre das Heimspiel gewesen. Das muss man gewinnen eigentlich in Deutschland, um in der UFC natürlich dann weiter voranzukommen.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Kämpfer von dir zur UFC wechselt und so gesehen mit der Reaktion, hey, ich habe jetzt ein besseres Angebot, ich bin jetzt sofort weg, ging ja vorhin auch darum beim Thema KSW etc. Wenn dieser Kämpfer jetzt, sagen wir, zur UFC geht, verliert dort 2 Mal, wird von der UFC wieder gekündigt, beziehungsweise der Vertrag wird aufgelöst, und dann würde er dich anschreiben und würde sagen, hey Dennis, wie sieht's aus? Ich würde gerne wieder bei dir kämpfen. Würdest du ihn dann wieder zu dir nehmen oder würdest du dir denken, hey, damals, als es bei dir gut lief, bist du sofort gegangen und jetzt, wo es bei dir schlecht läuft, möchtest du wieder zu mir?
Nein, man darf auf keinen Fall irgendwelche Groll-Szenarien haben. So. Also ich bin kein Böse, der für mehr Geld woanders kämpft. Ja, es ist nun mal legitim. Die Jungs, die trainieren sehr hart, also denen gebührt natürlich das Maximalste an Gehältern, was man zahlen kann. Mhm. Wir können es einfach nicht zahlen. Das ist so, vielleicht kommt der Tag irgendwie, wo man wirklich die Gagen der UFC zahlen kann und so, dann könnte man diesen Gedanken dann auch pflegen, dass man sagt, hey, bei mir hast du das gleiche Geld verdient, aber wenn einer sagt, pass auf, ich verdiene woanders. Ja, unser Lomali Eskiev ist zum Beispiel, der ist natürlich der Topstar, der ACB, er ist Tschetschene, ist sein Heimatland und so weiter. Man kann diese Gehälter, die er heute bekommt, nicht mehr bezahlen als deutsches Event. Ja. Ich glaube auch nicht, dass KSW oder die UFC eben mit ihren Standardgehältern nachher kommt. Oder ein Daniel Weichel eben bei Bellator, der verdient da schon, der kann davon leben, ganz klar. Ich weiß auch nicht, wie viel er macht. Ich glaube, der hat jetzt jedes Jahr mal einen Kampf gemacht. Das ist auch zu wenig natürlich, aber ich glaube schon, dass er dann so einen Status hat und das auf jeden Fall besser hinkriegt als unsere Rangliste 1 bis 10 in Deutschland. Aber legitim ist das natürlich, für mehr Geld woanders zu kämpfen, überhaupt kein Thema. Und wenn die Jungs wiederkommen, dann freut man sich da einfach drüber. Mhm. Ja, so wie in Stefan Pütz. Also wir haben Stefan schon sehr, sehr lange um ihn gebuhlt. Und jetzt hat er zweimal verloren bei M1. Das ist so, klar, es ist schade für einen Sportler, aber schön für uns, für die deutschen Zuschauer, dass er endlich wieder da ist. Ja, also wir erwarten genauso die Rückkehr irgendwann mal von einem Peter Sobotta oder wenn die jetzt nicht zu alt sind. Ja, Dennis Siva ist schade, er kämpft, glaube ich, nicht mehr. Den hätten wir auch gerne mal bei uns gehabt. Und ab einem gewissen Alter wird es natürlich auch schwierig. Aber jeder Rückkehrer, ja, Jamil Chan hat einen Bellator-Zug gehabt und hat total gefreut, dass er wieder zurück war. Und schon macht er die zwei spektakulärsten Kämpfe bei GMC. Ja, das ist solche Jungs mit so einer Erfahrung, die brauchst du einfach, um dein Event natürlich nach oben zu bringen und die Qualität natürlich zu steigern. Ja, wenn man sich an den Kampf Jamil gegen Gawinski um den Titel nochmal anschaut, das sind diese 5-Runden-Schlacht, die die hatten, das war einfach ja MMA in der Vollkommenheit. Ja, oder ein Kampf Sabah Bolagi gegen Lom Ali Eskiev, das sind eben so Kämpfer, die durch solche Kämpfe natürlich auch sich ins Ausland qualifizieren und dann ja irgendwann hoffentlich wiederkommen. Und wenn sie nicht wiederkommen, dann freut es mich umso mehr, weil dann haben diese Sportler es ja dann wirklich geschafft, finanziell dann eben da zu stehen, wo sie immer stehen wollten.
Sehr, sehr interessant. Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die ja spannenden Einblicke hinter GMC, hinter deiner Arbeit bei GMC. Hat mich wirklich sehr gefreut, fand ich auch sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. So, Dennis, deine Abschlussworte.
Ja, ich bedanke mich, dass ich Gast bei euch sein durfte und wie gesagt, würde mich freuen, wenn der GMC weiter bewerbt und für alle Zuhörer, kommt zu GMC, überzeugt euch davon, wir machen gute Arbeit und Köln Lenxess wird das Next Level werden von der Show, von der Fightcard und ich hoffe, man sieht sich dann irgendwo auf einem Event. Alles klar, schönen Tag euch noch.
Ciao, ciao.